herzlich willkommen zur Magazinsendung Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie wie an jedem Dienstag auch heute wieder Ihre Isuyan. Kurz zum Wetter. Heute war es in Seoul und auch in vielen anderen Teilen des Landes wärmer als gestern. Vor allem in der Provinz Gangwon an der Ostküste und im Südosten des Landes war es tagsüber fast frühsommerlich. In Gangneung an der Ostküste und in der Stadt Daegu stieg das Thermometer bis auf jeweils 29 und 27 Grad Celsius. In Seoul lag die Tageshöchsttemperatur bei 23 Grad Celsius und war damit etwas höher als gestern. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht war mit bis zu 20 Grad sehr groß. Hier nun die Vorstellung der heutigen Themen. Noch innerhalb dieses Monats soll ein auf Covid-19 bezogener Drei-Stufen-Plan der Regierung zur Rückkehr zu einem normalen Alltag beginnen. In der ersten Stufe soll vor allem die häusliche Isolierung bei bestätigter Covid-19-Infektion von herkömmlich 7 auf 5 Tage verkürzt werden. Die Meinungen der Bürger zum Übergang von der Pandemie in eine Endemie gehen auseinander. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstags-Rubrik Asien kompakt. Ab dem kommenden Herbst können wahrscheinlich Haushalte in Seoul ausländische Haushaltshilfen beschäftigen. Das Arbeitsministerium und die Stadt Seoul wollen probeweise ein entsprechendes System einführen, bei dem ausländische Haushaltshilfen für den gesetzlichen Mindestlohn arbeiten können. Näheres dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir darüber, dass die südkoreanische Luftfahrtgesellschaft Korean Air ab Juni WLAN im Flugzeug anbieten will. Zunächst wird der Service auf einigen internationalen Kurzstreckenflügen in Maschinen des Typs Boeing 737-8 angeboten und soll stufenweise auf weitere Flugzeugtypen und Strecken erweitert werden. 너무 아픈 꿈을 꿨어. Nun hören Sie zunächst etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Der Traum eines Hundes, gesungen von Nori Fly. Mit großer Wahrscheinlichkeit beginnt noch innerhalb dieses Monats der auf Covid-19 bezogene Drei-Stufen-Plan der Regierung zur Rückkehr zu einem normalen Alltag. In diesem Monat soll die erste Stufe starten, bei der die Covid-19-Krisenstufe von schwer auf wachsam geändert wird. Im Juli soll der Grad von Covid-19 nach der gesetzlichen Einstufung der Infektionskrankheiten von 2 auf 4 herabgesetzt werden. Die letzte dritte Stufe bedeutet den vollständigen Übergang in eine Endemie. Jede Stufe ist auch mit administrativen Veränderungen wie der Verkürzung der Isolationszeit verbunden. Die Reaktionen der Bürger auf diesen Plan sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, die die Erklärung des Pandemieendes willkommen heißen. Es gibt aber auch Stimmen, die ergänzende Maßnahmen wie die Gewährleistung des bezahlten Urlaubs für Corona-Patienten fordern. Bürger, die gestern von der Wirtschaftszeitung Herald Business interviewt wurden, waren der gleichen Meinung, dass der offizielle Übergang von der Pandemie zur Endemie so gut wie festgelegt war. Ein Angestellter Anfang 30 sagt, seit der Aufhebung der Abstandsregeln hätten die Bürger bereits gedacht, dass die Corona-Pandemie vorbei ist. Die Umstellung auf eine Endemie hätte schon früher geschehen müssen. Ein Bürger Anfang 60 meint, selbst wenn der Prozess des Wandels der Pandemie in eine Endemie beginnen würde, würde es keine großen Veränderungen geben. Er habe bereits seit langem kein Interesse an den Corona-Zahlen wie der Zahl der Infizierten an einem Tag mehr. Wenn offiziell das Ende der Pandemie erklärt wird, können unnötige administrative Maßnahmen gestrichen werden, was er wünschenswert finde. Die Regierung will nach dem Plan noch in dieser Woche die Zeit der häuslichen Isolierung bei bestätigter Covid-19-Erkrankung von herkömmlich 7 auf 5 Tage verkürzen. In dieser ersten Stufe der Rückkehr zur Normalität werden auch die an Gesundheitsämtern eingerichteten provisorischen Covid-19-Teststationen abgeschafft, sodass man für den Corona-Test zum Arzt gehen muss. In der im Juli erwarteten zweiten Stufe wird die pflichtmäßige häusliche Isolierung vollständig abgeschafft. Auch die finanzielle Unterstützung für Lebenshaltung sowie bezahlten Urlaub fällt weg. Es gibt den Hinweis darauf, dass die häusliche Isolierung schnellstens verschwinden soll, weil sich diese auf Selbstständige sehr nachteilig auswirke. Ein Angestellter sagt, kleine Betriebe von Selbstständigen hätten mit der Aufrechterhaltung des Betriebs Schwierigkeiten, wenn auch nur ein Mitarbeiter wegen einer Covid-19-Erkrankung häuslich isoliert wird. Derzeit gäbe es auch viele kleine Lokale, die von einer Person betrieben werden, und solche Läden müssen dann eine Woche lang geschlossen werden, wenn der Betreiber an Covid-19 erkrankt ist. Deshalb gäbe es auch Personen, die mit einem Mundschutz den Laden betreiben, auch wenn sie infiziert sind. Er sei daher der Meinung, dass die Isolierungspflicht bedeutungslos geworden ist und daher besser abgeschafft werden soll. Eine Angestellte Ende 20 heißt ebenfalls den Übergang in die Phase der Endemie willkommen. Der erste Schritt der Endemie sei die Abschaffung der Isolierungspflicht. In den letzten 3 Jahren der starken Corona-Schutzmaßnahmen hätten die Bürger gelernt, mit der Infektionskrankheit umzugehen, sodass man bei einer Covid-19-Erkrankung von sich aus den Kontakt zu anderen vermeidet. Es gibt auch Bürger, die der Ansicht sind, dass der vollständige Übergang zur Endemie noch zu früh komme. Viele vertreten die Position, dass angesichts der hohen Ansteckungskraft von Covid-19 auch nach dem Beginn der Endemie die finanzielle Unterstützung für Testkosten und bezahlten Urlaub aufrechterhalten werden soll. Eine Angestellte Anfang 30 sagt, in einer Woche seien 2 Freunde von ihr an Covid-19 erkrankt und es gäbe in ihrer Umgebung immer noch viele, die Corona-krank werden. Sie möchte, dass wenigstens ein bezahlter Urlaub für Corona-Patienten erhalten bleibt. Ein anderer Angestellter Anfang 30 sagt, man kann auch mehrmals an Covid-19 erkranken und wenn die Isolierungspflicht abgeschafft wird, müssen die Angestellten wahrscheinlich auch ihre Urlaubstage für die eigene häusliche Isolierung opfern, weil sie sich nicht so viele Tage krankschreiben lassen können. Ein Angestellter Mitte 30 sagt, ein Kollege, der vor mehr als 2 Wochen an Covid-19 erkrankt war, habe immer noch Husten. Es gibt auch viele, die noch von Covid-19 verschont blieben und deshalb sei er besorgt über die Abschaffung der häuslichen Isolierungspflicht und darüber, dass der Eintritt in die Endemie zu schnell und ohne gut durchdachte Vorbereitungen vorangetrieben wird. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Südostasien leidet unter einer starken Hitzewelle. In Vietnam wurde mit 44 Grad Celsius ein Hitzerekord vermeldet. Laut Medien wie BBC und AFP teilte das Nationale Zentrum für hydrometeorologische Voraussagen in Vietnam mit, dass am Nachmittag des 7. Mai in der nördlichen Provinz Thanh Hoa das Quecksilber auf 44,1 Grad Celsius stieg und damit ein neuer Temperaturrekord aufgestellt wurde. Der bisherige Rekord war mit 43,4 Grad Celsius am 20. April 2019 in der nördlichen Provinz Ha Tinh gemessen worden.
Klimaexperte Nguyen Uc Hui sagte gegenüber AFP, Vietnams neuer Temperaturrekord sei im Kontext des Klimawandels und der Erderwärmung sehr besorgniserregend. Er glaube, dass dieser Rekord viele Male überboten werden wird. Es bestätige, dass extreme Klimamodelle sich als wahr erweisen. In Thailand stieg das Quecksilber im vergangenen Monat in der westlichen Provinz Mak auf 44,6 Grad Celsius. Auch in einem Dorf im Osten Myanmars wurde mit 43,8 Grad Celsius nach 10 Jahren ein neuer lokaler Temperaturrekord aufgestellt.
Nach South China Morning Post in Hongkong stieg in einigen Regionen Thailands im vergangenen Monat die gefühlte Temperatur bis auf 50 Grad Celsius. In Indien starben Mitte April in Mumbai bei Temperaturen von 45 Grad Celsius bei einer Veranstaltung 13 Menschen an den Folgen eines Hitzschlags. Viele Meteorologen kündigen eine Wetterwende von La Niña zu El Niño an. Auch die Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen teilte am 3. Mai in einem Bericht mit, dass in diesem Jahr bis Oktober ein El Niño-Klimamuster auftreten wird.
El Niño ist ein Wetterphänomen, das die globalen Temperaturen in die Höhe treibt. In den letzten 3 Jahren war die Welt in einer ungewöhnlich langen La Niña-Phase, die einen kühlenden Effekt hat. Die südostasiatischen Länder sind damit beschäftigt, vorbeugende Maßnahmen auszuarbeiten. Die philippinische Regierung bemüht sich angesichts des niedrigen Wasserstands in Dämmen in Manila mit Notmaßnahmen um die Erhöhung der Grundwassermenge. In Thailand hat das Nationale Amt für Wasserressourcen die Bürger dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Das Wetteramt Indonesiens hat Brandrodungen verboten, die Landwirte häufig vornehmen.
Laut South China Morning Post in Hongkong haben chinesische Raumfahrtbehörden mitgeteilt, dass am Vormittag des 8. Mai ein wiederverwendbares unbemanntes Raumschiff nach 276 Tagen im Weltraum zur Erde zurückgekehrt ist. Die China Aerospace Science and Technology Corporation, kurz CASC, das größte Raum- und Luftfahrtunternehmen Chinas, begrüßte die geheime Mission als einen vollständigen Erfolg und maß diesem Ereignis die Bedeutung eines wichtigen Durchbruchs in der Technologieforschung Chinas bei.
Die CASC fügt hinzu, dass wiederverwendbare Raumfahrzeuge eine noch bequemere und kosteneffizientere Möglichkeit für eine friedliche Nutzung des Weltraums bieten werden. Chinesische Behörden veröffentlichen weder technologische Details noch Fotos von dem Raumschiff. Bekannt wurde diesmal lediglich, dass das Raumschiff bei seinem ersten Flug im September 2020 lediglich 2 Tage, aber nun beim zweiten Versuch, kaum 3 Jahre später, mehr als 100 Mal länger als damals im Orbit unterwegs sein konnte.
Experten sagen, dass Chinas Raumschiff in Größe und Design möglicherweise dem geheimen US-Raumgleiter X-37B ähnlich sein kann. X-37B ist ein vom US-Konzern Boeing entwickelter und von den US-Luftstreitkräften betriebener unbemannter und wiederverwendbarer Raumgleiter. Der US-Raumgleiter begann im April 2010 mit seiner Mission. Bei seiner 6. im Mai 2020 angefangenen Reise kehrt er nach einer Missionsdauer von 908 Tagen zur Erde zurück.
2011 wurde das Raumfährenprogramm aufgrund der Kosten- und Sicherheitsfrage eingestellt. Seitdem konkurrieren die USA und China in der Entwicklung der noch kleineren unbemannten und wiederverwendbaren Raumschiffe miteinander. Die US-Streitkräfte sagen, dass hier Raumgleiter auf wissenschaftliche Experimente Gewicht legen. Es wird aber stets spekuliert, dass er bei seinem langen Aufenthalt im Weltraum geheime Missionen durchführen würde. Weil die USA vorher keine Details zur Umlaufbahn sowie zum Zeitpunkt des Missionsendes ihres Raumgleiters bekannt geben, halten China und Russland den X-37B für eine Geheimwaffe der USA. Nun gibt auch China keine konkreten Informationen zum eigenen geheimen Raumschiff bekannt.
Taipei Times hat berichtet, dass Wissenschaftlern mit chinesischer, hongkongischer oder makauischer Staatsbürgerschaft die Teilnahme an den Projekten des bald gegründeten Taiwan Academic Cyber Security Center verboten wird. Auch wer in den Ländern studiert oder an Forschungsprojekten teilgenommen hat, ist von dem Verbot betroffen. Die Vorbereitungen für den Start des Zentrums sollen im nächsten Monat beginnen.
Der Exekutiv-Yuan, das Kabinett Taiwans, machte deutlich, dass Wissenschaftler und Forscher, die in Projekten des Centers mitarbeiten, nicht an Projekten teilgenommen haben dürfen, die von den Regierungen Chinas, Hongkongs oder Macaus finanziert worden sind. Sie dürfen auch nicht in den genannten Regionen studiert haben. Auch Menschen mit Staatsbürgerschaft dieser Regionen sowie solche, die dort in den letzten 5 Jahren eine Lehrtätigkeit ausgeübt haben, sollen ausgeschlossen werden.
Das Center, das vom National Science and Technology Council betrieben wird, wird die Forschung auf 7 Schlüsselbereiche ausrichten. Es sind Informationssicherheit mit künstlicher Intelligenz, Satellitensicherheit, Chipsicherheit, Postquantenkryptographie, Zero-Trust-Architektur, belastbare Netzwerke und Sicherheit von Mobilfunknetzen der nächsten Generation.
Angesichts zunehmender Spannungen zwischen Taiwan und China will Taiwan durch die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen und des Gesetzes für Spionageverhütung gegen eine mögliche Einmischung Chinas vorgehen. In Taiwan gibt es 50 Hersteller von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informationssicherheit. Etwa 9.000 Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt. Taipei Times erklärt, dass die Struktur der taiwanesischen Informationssicherheitsindustrie zu 51,3% aus Hardware, zu 9,1% aus Software und zu 39,6% aus Dienstleistungen besteht.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Vielen Dank fürs Hören und tschüss bis zum nächsten Dienstag.
Noch innerhalb dieses Jahres kann ein System eingeführt werden, nach dem Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit außer Chinesinnen koreanischer Herkunft in Südkorea als Haushaltshilfe arbeiten können. Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit und die Stadt Seoul wollen probeweise die Maßnahme vorantreiben, bei der zu der Arbeitskategorie des Arbeitsvisums für nicht professionelle Beschäftigung E9 auch Haushaltshilfe hinzugefügt werden soll. Sie wollen möglichst ab dem kommenden Herbst in südostasiatischen Ländern wie auf den Philippinen Haushaltshilfen anwerben und interessierten südkoreanischen Haushalten in Seoul vermitteln. Beide Institutionen rechnen damit, dass diese Maßnahme auch einen Beitrag dazu leisten könne, die Frage des Karriereabbruchs der Frauen und der niedrigen Geburtenziffer anzugehen. Sie haben vor, den Probebetrieb des Systems zunächst mit etwa 100 ausländischen Haushaltshilfen zu beginnen und den Umfang stufenweise zu erweitern. Oh Se-hun, Oberbürgermeister von Seoul, hatte bei einer Kabinettssitzung im vergangenen September offiziell ein System der Beschäftigung von privaten ausländischen Kinderbetreuerinnen vorgeschlagen. Ein Beamter der Stadt Seoul sagt, dass derzeit eine Beratung über Details mit dem Arbeitsministerium in Gange ist. Die Beschäftigung einer privaten Kinderbetreuerin kostet in Südkorea gewöhnlich zwischen 2 und 3 Millionen Won im Monat, umgerechnet zwischen 1.500 und 2.300 US-Dollar. Der Oberbürgermeister hatte mit dem Vorschlag vor, durch die Beschäftigung von ausländischen Kinderbetreuerinnen diese Kosten zu senken und damit die betroffenen Haushalte finanziell etwas zu entlasten. Der ausländischen Haushaltshilfe soll aber der Mindestlohn gezahlt werden. Der Mindeststundenlohn liegt in diesem Jahr bei 9.620 Won oder 7,30 Dollar. Wenn die ausländische Haushaltshilfe 8 Stunden am Tag und 5 Tage in der Woche arbeitet, verdient sie etwa 1,7 Millionen Won, rund 1.280 Dollar im Monat. Zuvor hatte Cho Jong-hun, Abgeordneter der Partei Transition Korea, einen Gesetzentwurf für die Beschäftigung von ausländischen Haushaltshilfen, für die kein gesetzlicher Mindestlohn gilt, vorgeschlagen und sorgte damit für heftige Debatten. Nach seiner Erklärung kann eine ausländische Haushaltshilfe für weniger als 1 Million Won im Monat beschäftigt werden, wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird. Es gab die Kritik, dass der Vorschlag zum einen den Wert der Hausarbeit geringschätze und darüber hinaus eine Diskriminierung darstelle. Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air gab heute bekannt, dass ab dem 1. Juni auf internationalen Flügen WLAN im Flugzeug angeboten wird. Der Service wird zunächst im Flugzeugtyp Boeing 737-8 verfügbar sein und davon betroffen sind die Kurzstreckenflüge zwischen Gimpo und Osaka, zwischen Incheon und Fukuoka und zwischen Incheon und Osaka. Danach soll der Service auf verschiedene Flugzeugtypen wie Airbus A321neo und Boeing 787 erweitert werden, sodass schließlich auf allen internationalen Flugstrecken das Bord-WLAN genutzt werden kann. Die Fluggäste können während des Flugs je nach Bedarf online gehen und bei Korean Air gibt es die zwei Optionen Internet und Messaging. Wenn man zum Beispiel auf Kurzstrecken wie nach Japan und China lediglich über Chat-Apps wie KakaoTalk oder Line Textbotschaften senden und empfangen will, liegt der Preis bei 4,95 Dollar. Will man auf Langstreckenflügen wie nach Amerika oder Europa neben Surfen im Internet auch Videos mit einer Auflösung von unter 480 Pixeln oder Musik streamen lassen, muss man für 2 Stunden Nutzung 10,95 Dollar und für den ganzen Flug 20,95 Dollar zahlen. Während des Starts und der Landung ist die WLAN-Nutzung nicht möglich. Korean Air bietet anlässlich der Einführung des WLAN-Service im Flugzeug von Juni bis August den Fluggästen den Messaging-Service in den in Frage kommenden Maschinen kostenlos an. Unter den südkoreanischen Fluggesellschaften gibt es bei Asiana Airlines und Air Premier bereits WLAN im Flugzeug. Bei Asiana Airlines wird der Service in 13 Flugzeugen des Typs A350 auf Langstreckenflügen angeboten. Der Preis für die Internetnutzung während des gesamten Flugs liegt bei $21,95. Auch die neue einheimische Hybridfluggesellschaft Air Premier, die im August 2021 ihren ersten Flug durchführte, bietet WLAN im Flugzeug an. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dem Lied Missing You, gesungen von Fly to the Sky, sage ich Tschüss, bis Donnerstag. I need more than I can.